frühere Erfahrungen, die unverarbeitet in uns wabern, heutige Auswirkungen haben können. Also ein Trauma definiert sich auch dadurch, dass es sich in Hier und Jetzt Qualität zeigt, obwohl es den Ursprung in der Vergangenheit haben kann.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit mehr einbringen und ihren beruflichen Weg mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine und ich begleite dich dabei. Meine heutige Interviewpartnerin ist Tara Maria Kleene. Sie ist Psychologin, approbierte psychologische Psychotherapeutin und beschäftigt sich in ihrer Arbeit sehr viel mit der Traumatherapie. Und genau über das Thema möchte ich mit ihr sprechen, wie vor allen Dingen auch unverarbeitete Traumen einen Einfluss auf uns als Führungskräfte haben oder eben auch auf die Teamkultur. Ich freue mich so sehr, Tara, dass du heute zu Gast bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, liebe Christine. Ich freue mich total über die Einladung und das Gespräch. Vielen Dank.
Ja, ich freue mich auch, denn wir kennen uns ein bisschen schon. Wir haben uns mal auf einem Seminar kennengelernt und irgendwie habe ich dich, bin ich dir hinterhergefolgt und habe ein bisschen immer beobachtet, was du machst, vor allen Dingen eben auch im beruflichen Kontext. Und deswegen fiel mir relativ schnell ein, wir müssen auf jeden Fall dich in den Podcast holen, denn mit deiner Expertise, denn es braucht aus meiner Sicht gerade im Arbeitskontext nochmal einen verschärften Blick, gerade was das Thema vielleicht auch unverarbeitete Traum angeht, die wir ja doch vielleicht der ein oder andere mit auch in den Arbeitskontext schleppen oder tragen. Bevor ich in das Thema mit dir einsteige, möchte ich dir gern eine Einstiegsfrage stellen, die ich allen stelle. Und zwar, was bedeutet für dich persönlich Female Leadership?
Für mich bedeutet Female Leadership eine Form von Führung, die von Frauen geprägt ist, die sich aber nicht nur auf das Geschlecht bezieht, sondern auf eine Art von ungenutztem gesellschaftlichen Potenzial. Wir haben ja eine sehr konventionelle Vorstellung von Leadership, die eher über Härte, Dominanz geht. Und ja, für mich ist das eigentlich eine Erweiterung und auch eine Flexibilisierung des Begriffs.
So schön, ja, sehe ich auch so. Es ist nicht nur Frauen zuzuschreiben, sondern wir machen damit ein größeres Feld auch an Leadership auf. Ja, so schön. Vielen, vielen Dank. Jetzt arbeitest du wahrscheinlich tagtäglich mit vielen KlientInnen auch rund um die einfach vielleicht private Herausforderungen haben, aber die auch oft berufstätig sind und vielleicht sogar Führungskräfte sind oder irgendeinem Teammitglied oder ein Teammitglied sind und irgendwie mit einer Führungskraft zusammenarbeiten. Vielleicht nochmal so ein bisschen für uns, oder mir würde es zumindest auch helfen, wenn wir über traumatische Erfahrungen sprechen, wenn wir über Traumata, Traumen sprechen, wo fängt es eigentlich schon an?
Ja, auch eine sehr spannende Frage, weil es einen recht subjektiven Erlebnisfaktor auch beinhaltet. Ne? Also für mich ist eine traumatische Erfahrung all das, was uns in Schock, in Schrecken, in Angst, in Hilflosigkeit versetzt. Das ist etwas sehr Subjektives. Und es ist all das, was unsere psychische Verarbeitungskapazität eigentlich übersteigt. Also wir erleben in einem traumatischen Moment eigentlich eine Diskrepanz zwischen Bewältigungsmöglichkeit und emotionaler Überflutung.
Okay. Das heißt, das ist, wie du sagst, was sehr subjektiv ist, weil jeder hat einfach einen anderen Haushalt, einen inneren Haushalt, um mit sowas umgehen zu können, ne?
Ja, genau. Ja. Und es ist auch nicht so, dass es per se den Traumabegriff gibt, sondern wir können verschiedene Kategorisierungen aufmachen. Ich finde das für den Arbeitskontext auch super interessant, weil sogenannte Small-T-Traumatisierungen sich beispielsweise unterscheiden von Big-T-Traumatisierung, wie wir das nennen. Bei solchen Big-T-Traumatisierungen geht es eher um existenziell bedrohliche Ereignisse, also beispielsweise ein Autounfall, eine Vergewaltigung, eine Naturkatastrophe oder auch eine schlimme Geburt oder Diagnose. Er ist auch sehr subjektiv. Bei Small-T-Traumatisierungen geht es eher um ein milderes Erregungsniveau, das aber trotzdem irgendwie mit Beschämung, Angst, Hilflosigkeit zu tun hat. Also am Arbeitsplatz eine sehr beschämende Situation zu erleben oder eine von Angst erfüllte Situation zu erleben, vom Chef vorgeführt zu werden, ausgeschlossen zu werden, oder auch eine Kündigung zu antizipieren. Ja, das sind alles so Ereignisse, die sich subjektiv zwar etwas milder, nicht so existenziell bedrohlich, aber trotzdem ja, emotional aufreibend auswirken können.
Und wenn du gerade gesagt hast, Small T und Big T, dann steht das T wahrscheinlich für Trauma.
Richtig, ja.
Ja, okay. Genau.
Das ist ganz spannend, weil der Traumabegriff hat sich sehr stark erweitert. Ja, wir sind lange davon ausgegangen, dass nur sehr existenziell bedrohliche Ereignisse auf uns wirken und dass es wirklich die Unversehrtheit angreifen muss, auch im Ursprung. Und wir wissen jetzt auch, dass die Abwesenheit von Sicherheit, die Abwesenheit von Gehörtwerden, von Validierung, da auch extrem mit einspielt. Es macht einen Riesenunterschied, ob das Trauma menschengemacht ist oder umstandsgemacht ist. Ja, wir können umstandsgemachte Traumatisierung viel besser verarbeiten und einordnen. Und menschengemachte Traumatisierung haben beispielsweise ein super hohes Schädigungspotenzial. Also eine Vergewaltigung ist natürlich viel schwerer zu verarbeiten als ein Autounfall. Und dann spielen natürlich auch innere Faktoren eine Rolle. Ja, wie gut bin ich aufgestellt im Bereich Ressourcen? Habe ich vorher schon mal ein Trauma erlebt? Ja, habe ich einen sicheren Bindungsstil mit meinen Eltern erlebt und mich grundsätzlich auch schon sicher in mir gefühlt? Ist das in mir angelegt?
Das heißt, wenn ich beispielsweise schon mal ein Trauma hatte und habe dann wieder eins, kann ich damit dann besser umgehen oder wird es für mich dann schwieriger, weil ich vielleicht auch irgendwie denke, warum schon wieder ich, also ein Stück weit auch diese Zweifel dann habe?
Ja, also eine Traumatisierung zu erleben, erhöht das Risiko für Folgestörungen, können wir sagen. Und wir können auch festhalten, dass mehrere Traumata schädigender wirken. Ja, also wir sagen grundsätzlich, je ohnmächtiger ich mich während eines Traumas gefühlt habe, je zwischenmenschlicher das Trauma war, je häufiger das Trauma war, je früher in meinem Leben es stattgefunden hat und je geringer die soziale Unterstützung im Nacharbeiten, desto höher das Schädigungspotenzial.
Wow, ja. Wow. Ich hatte jetzt gestern beispielsweise gerade auch wieder ein Team-Coaching und da kamen so ein bisschen persönliche Probleme dann mehr oder weniger zum Vorschein. Ich möchte jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Was aber ganz spannend war, dass wir in der Gruppe gab es am Anfang so eine Art, oder eine Person hatte eine Abwehrhaltung. Sie saß halt sehr so da, wo wir eigentlich ein Teamcoaching hatten. Also sehr abwehrend, mit Arme verschränkt, hat die Übung nicht mitgemacht und so weiter. Und für mich war es am Anfang so, okay, sie findet es als doof. Ja. So. Und später kam raus, es lag überhaupt nicht daran, sondern sie konnte das emotional überhaupt nicht halten, die Situation, weil sie private Probleme hatte und konnte deswegen sich auch nicht öffnen in verschiedenen Situationen. Und das war für mich total dann natürlich viel hilfreicher, das zu wissen und hat mir wieder gezeigt, wie oft wir auch da natürlich Missverständnisse sich ergeben. Jetzt möchte ich mal so ein bisschen so, gerade was das Thema vielleicht auch im beruflichen Kontext, ja. Also zum einen, was gibt's so für Mythen rund um traumatische Belastungen? Was erlebst du vielleicht auch im beruflichen Kontext? Manchmal wird ja auch das Wort sehr schnell benutzt, ja. Und gleichzeitig vielleicht aber auch zu wenig im Fokus oder so berücksichtigt.
Also ein ganz typischer Mythos ist, dass die PTBS, die posttraumatische Belastungsstörung, die einzige Form von Traumafolgestörung ist. Das finde ich einen ganz, ganz unterschätzten und wichtigen Punkt. Zu den Traumafolgestörungen gehören auch Angststörungen, soziale Angst, Depressionen, Suchtstörungen, auch ganz hoch im Kurs, Suizid, somatoforme Störungen, also alles, was sich körperlich äußert, ohne irgendwie bekräftigte Diagnose. Aber auch tatsächlich Krankheiten. Also Trauma wirkt sich auch sehr auf den Körper aus und wir wissen, dass es Zusammenhänge gibt zu Autoimmunerkrankungen, Herzkrankheiten, ja, Reizdarmsyndrom, verfügen ja auch über die Bauchhirnachse, ja. Also ein Trauma äußert sich sehr körperlich und sehr stark über das Nervensystem und bewirkt andauernde, ja, Stresshormone in unserem System, die dann irgendwann auf Selbstangriff ausgerichtet sind, ja. Also unser Immunsystem wird geschwächt und klassischerweise ist eine Traumafolgestörung echt eine Stressverarbeitungsstörung. Seit der neuesten Version des ICDs, was wir als Diagnosesystem auch verwenden, ist das eine Stressverarbeitungsstörung. Mhm. Und Stress äußert sich in andauernder Form natürlich sehr, sehr vielschichtig im Körper. Also das wäre so ein ganz klassischer Mythos, dass sich ein Trauma immer über eine PTBS, eine posttraumatische Belastungsstörung, äußert. Und ich finde, dazugehörig ist auch die Annahme, dass ein Trauma nur entsteht durch ein externes, sehr schlimmes, lebensbedrohliches Ereignis. Auch das ist nicht der Fall. Mhm. Ja, also wir haben da wirklich tolle Erfolge gerade in der Psychotherapieforschung, weil der Traumabegriff erweitert wird, weil das klinische Bild der klassischen PTBS zu selten abgedeckt ist. Das super wichtig wird auch zu beachten, dass die psychischen Grundbedürfnisse bei langanhaltender Nichterfüllung auch traumatisierend, also dass das auch einen Traumaeffekt hat. Ja, wenn wir zu lange auf bestimmte psychische Bedürfnisse verzichten oder ja, die uns enthalten werden. Also mangelnde Sicherheit, mangelndes Gesehenwerden, mangelnde Empathie, das sind so Faktoren, ja, emotionale Vernachlässigung, das zählt heutzutage auch in den Traumabegriff und kann Traumafolgestörungen bewirken, gerade auf Bindungsebene können sich da ganz, ganz viele Dinge bemerkbar machen, also interaktionell, wie du es jetzt auch beschrieben hast, ob das jetzt Trauma ist oder einfach gerade ein belastendes Lebensereignis, ist dann nochmal zu unterscheiden. Aber es hat wirklich eine Vielschichtigkeit.
Mhm. Ja. Jetzt hast du gerade auch gesagt, so ist fehlende Anerkennung, vielleicht auch eine Zugehörigkeitsgefühl nicht ausreichend. Das sind ja eigentlich typische Indizien, gerade auch die oft mal im Beruflichen natürlich auch eintreten. Mhm. Das heißt, auch so ein Stück weit, wie ist da die Gefahr? Ich meine, das ist natürlich auch was Subjektives. Wie kann ich damit umgehen? Vielleicht auch mit Vorerfahrungen fließt das nochmal mit rein. Aber gibt es da Statistiken, inwieweit auch der berufliche Kontext zu einer Art Trauma führen kann? Auch du hast gesagt, das Vorführen vorhin, glaube ich, ne, so ein bisschen dieses. Gibt es da Statistiken, wie oft das auch im beruflichen Kontext heutzutage passiert?
Also die genauen Statistiken über den beruflichen Bereich, die liegen mir gar nicht vor. Ich arbeite ja selbst auch in einer eigenen Privatpraxis, habe einige Führungskräfte tatsächlich auch da im Prozess. Grundsätzlich ist es aber so, dass von allen Menschen weltweit circa 70-80% mal ein traumatisches Lebensereignis erleben. Mhm. Man muss aber dazu sagen, 2/3 dieser Menge erholen sich von selbst, ohne Therapie. 1/3 entwickelt eine PTBS. Mhm. Die Geschlechterverteilung ist da auch noch mal ein bisschen unterschiedlich aufgeteilt. Wir dürfen uns da von der Statistik nicht so trügen lassen, weil eine PTBS wird häufiger von Frauen entwickelt. Traumafolgestörungen beinhalten aber, wie gesagt, auch Suchterkrankungen, somatoforme Störungen, Angst und Depression. Und Männer gehen grundsätzlich externalisieren damit mit Schwierigkeiten um, ja, gehen eher in die Vermeidung, tendieren beispielsweise häufiger dazu auch eine Suchterkrankung zu entwickeln. Mhm. Im unternehmerischen Kontext sind mir die Zahlen jetzt nicht ganz bewusst. Ich finde aber auch, dass die Statistik da sehr verklärt ist. Also wir müssen das schon richtig zuordnen, weil auch nicht überall mit einem traumatherapeutischen Blick geschaut wird. Mhm. Auch in der Medizin nicht, ja. Also das, ja.
Ja. Das, deswegen sind die Statistiken nicht immer so richtig greifbar, ne? Ja.
Ja.
Mhm. Und jetzt hast du gerade schon angesprochen, es gibt Unterschiede bei Männern und Frauen, also vielleicht auch bei der BTBS. Mhm. Aber was gibt's noch so für Unterschiede? Zum einen vielleicht auch was die Ursachen sind, aber gleichzeitig natürlich auch, was sind so die Entwicklungs- oder die Folgen dabei?
Also Männer gehen mit ihren Emotionen etwas vermeidender um, holen sich diesbezüglich auch nicht so gerne Hilfe und drücken Belastung eher über Aggression, Wut, solche Tendenzen eher aus. Mhm. Frauen gehen eher nach innen, ja, sind internalisierender und haben deswegen auch die Ausprägung der PTBS, glaube ich, häufiger. Mhm. Bei Männern, wie gesagt, also es ist unheimlich wichtig, im Traumafolgebereich immer eine gute Suchtanamnese zu machen. Mhm. Das wird auch aktiv selten erwähnt, ja, von meinem Gegenüber, Konsumverhalten. Also gerade so Suchtverhalten ist bei Männern recht häufig und aber auch so eine interaktionelle Vermeidungstendenz.
Das heißt was denn, dass ich denn solche Situationen meide oder vielleicht auch überhaupt darüber zu sprechen meide?
Ja, Konfliktscheue beispielsweise. Bei komplexen Traumafolgestörungen ist es so, dass unser Selbstbild nachhaltig verändert wird. Das kann sich bei Mann oder Frau sehr stark über ein extremes Scham- oder Schuldgefühl äußern, ja, extreme Selbstzweifel, nicht so richtig zu wissen, wer man ist, also ein stark verunsichertes Identitätsgefühl. Das ist der erste Aspekt, das Selbstbild. Der zweite Aspekt ist die Emotionsregulation. Da reagieren, wie gesagt, Männer sehr viel stärker nach außen gehend, mit Aggression und Wut. Und die Beziehungsgestaltung ist der dritte Punkt, ja. Und da, glaube ich, kommt die vermeidende Tendenz zustande, ja, Konflikte eher zu meiden. Bekomme ich bei einigen Klientengeschichten auch mit, ja, dass der Chef, der dann doch oft männlich ist, irgendwie doch gewissen Beratungen und Gesprächen irgendwie auch aus dem Weg geht. Also die Tendenz ist ja in der Gesellschaft schon allgemein sehr stark verbreitet, ja, dass das Führen von Gesprächen Frauen grundsätzlich schon leichter fällt. Und das ist auch statistisch belegt.
Ja, spannend. Das heißt, auch wenn ich da, also das ist ja für mich auch, selbst wenn ich Teammitglied bin und ich habe vielleicht jemanden, eine Führungskraft, eine männliche Führungskraft oder bin vielleicht auch in einer Sandwich-Position, habe eine männliche Führungskraft, die vielleicht auch Dingen aus dem Weg geht. Ich habe das, mir kommt das auch so ein bisschen, man kann natürlich nicht jedem gleich ein Trauma unterstellen. Ja, das kann natürlich auch grundsätzlich irgendwie Persönlichkeitsentwicklungsbereiche irgendwo beinhalten. Mhm. Und gleichzeitig habe ich irgendwie eine Möglichkeit, damit umzugehen.
Du meinst jetzt als dann, Führungskraft?
Ja, oder als die mit dem Menschen arbeitet, der vielleicht so ein bisschen vermeidet, gerade in der Beziehung, im beruflichen Kontext.
Ja, also ich glaube, es geht immer darum, wir müssen ja schon trennen, worin liegt meine Expertise und auch meine Verantwortung. Und dann schauen wir, wie weit ist die Begegnung mit meinem Gegenüber möglich. Also klärungsorientiert und offen in ein Gespräch zu gehen, ist ja grundsätzlich immer erstmal was sehr Positives und erlaubt. Und ja, also ich glaube, Kommunikation ist einfach immer noch extrem unterschätzt. Wir können immer ins Gespräch gehen, wir können immer schauen, wie weit öffnet sich jemand und haben natürlich aber auch zu respektieren, wenn das jemand nicht tut. Also ich glaube, ein super, super unterschätzter Faktor ist, wie gesagt, Kommunikation, aber auch Validierung. Ja, also das zu bestätigen, was jemand erlebt oder geben kann, nicht geben kann, Grenzen zu akzeptieren. Ja, und es ist de facto auch so, dass das, wie gesagt, auch einfach bei der Person liegt. Also nichts mit uns oder dem Kontext zu tun hat, so wie du das vorhin beschrieben hast. Wir bringen ja alle viele Lebensbereiche mit. Und wir müssen uns, glaube ich, auch selbst fragen, worin liegt meine Expertise? Was möchte ich nicht in der Kommunikation auch geben?
Wichtig ist ja, da nochmal diese Sensibilität zu haben, dass es manchmal auch dann einfach nicht persönlich zu nehmen ist, sondern einfach andere Hintergründe hat. Ne? Wenn ich vielleicht in solchen, ne, wenn ich mir eigentlich mehr Offensive vielleicht auch von meiner Führungskraft wünsche, dass sie eigentlich, worum geht, hat sie das nicht mit mir besprochen und derjenige oder diejenige vielleicht eher konfliktscheu aufgrund von persönlichen Erfahrungen und so weiter ist, dass ich immer für mich gucke, ey, das muss nicht an mir liegen, das hat vielleicht nichts mit mir zu tun, sondern jeder hat so seine eigenen Päckchen, das darf uns immer nochmal sensibilisieren und wir werden nicht immer gleich wahrscheinlich die direkten Einblicke und die Gründe dafür auch finden.
Ja, ich denke, da hilft es auch, klare Erwartungen und Verantwortungsbereiche zu definieren, ja, also alles, was einer Unklarheit, Ambiguität irgendwie unterliegt, braucht Klärung, ja, und das ist ja auch ein Bereich, der gehört ja auch ins Unternehmen, klare Verantwortungsbereiche zu definieren, ja, dass es vielleicht gar nicht zu solchen Verwirrungen kommt.
Ja. Fordern, ne? Fordern dann auch, zumindest für seine Aufgaben.
Ja, das ist ja dann ein rein inhaltliches Thema und das auch nochmal vom Persönlichen oder von der Beziehungsebene zu trennen, ist, glaube ich, sehr hilfreich.
Jetzt hast du als einen so, ne, ich wiederhole jetzt einfach mal so, halt so ein bisschen Konfliktscheue vielleicht, als ein Anzeichen, eher tendenziell jetzt, glaube ich, bei Männern, kann natürlich auch bei Frauen auftreten. Was gibt es noch so für Anzeichen, die einfach im beruflichen Kontext auftreten können und möglicherweise mit etwas ganz anderem zu tun haben, zum Beispiel mit einer traumatischen Erfahrung vor XY Jahren. Mhm.
Also ich glaube, es ist gut, grundsätzlich mal zu verstehen, mit welchen Trauma-Folgereaktionen haben wir zu tun. Ich habe schon gesagt, Depression, Angststörung und so weiter und so fort zählt da auch drunter. Aber bei der PTBS oder komplexen PTBS auch ist es so, dass wir eigentlich eine schöne Triade haben, nach der wir Ausschau halten können, weil sich darüber sehr viele Verhaltensweisen ergeben können oder auch interaktionelle Muster zeigen können. Das erste ist, wie gesagt, Vermeidung. Also das ist ein Symptombereich von PTBS und auch KPTBS, komplexer PTBS, dass jemand Konflikte, Unangenehmes vermeidet, aber auch der ursprünglichen Traumasituation ähnelnde Situationen und Interaktionen auch meidet. Also eine starke Vermeidungstendenz kann darauf hindeuten, ist aber auch wieder, braucht auch viel mehr Erforschung, weil wir das auch in anderen Bereichen haben oder das auch einfach eine Persönlichkeitskomponente sein kann. Also das starke Vermeidungsverhalten, vielleicht sehr stark ausweichendes Verhalten, das ist ein Punkt. Dann gibt es eine grundsätzliche Tendenz zur Übererregung. Ja, weil sich Traumatisierungen sehr stark über das Nervensystem bemerkbar machen. Das heißt, eine extreme Schreckhaftigkeit, ein ganz starkes nach außen fokussiert sein, eine generelle Unruhe und zügige soziale Angst spielt da auch mit rein. Ja, also alles, was mit wenig Nervensystemruhe interaktionell irgendwie deutlich gemacht wird. Und dann finde ich auch immer sehr hilfreich Bereich Emotionsregulation. Ja, schafft es jemand, sich selbst zu beruhigen? Schafft es jemand, das Gespräch ruhig zu führen? Fühlt sich jemand schnell persönlich angegriffen? Ja, auch bei konstruktivem Feedback. Also was begegnet mir da? Passt das von der Intensität zur Situation oder bin ich da eher mit einem Fragezeichen hinterlassen? Mhm. Also Bereich Emotionsregulation halte ich für einen der wichtigsten Bereiche. Ich habe schon angesprochen, Selbstbild auch, ja. Also wir können ja auch in Feedbackgesprächen vielleicht erkennen, dass jemand besonders selbstkritisch ist oder immer mit dem Prinzip Härte gegen sich selbst vorgeht. Also das Selbstbild ist bei extremen Traumafolgestörungen sehr erschüttert. Ja, die Person begegnet sich mit, wie gesagt, sehr viel Härte, hat aber in der Regel auch ein starkes Scham- und Schuldgefühl angelegt, was sie in irgendeiner Form aber in der Regel schon versucht zu kompensieren. Das heißt auch stark kompensatorisches Verhalten, ja. Also ein permanentes sich überarbeiten, sich viel über Leistung definieren, Anerkennung streben. Da sind wir dann eher so im kompensatorischen Bereich. Wir haben einerseits den Symptombereich, wie äußert es sich in jemandem? Ja, da haben wir diese verschiedenen Symptome, die uns Richtlinien geben und verschiedene Verhaltensweisen nach sich ziehen, aber auch Glaubenssätze nach sich ziehen. Und dann haben wir den kompensatorischen Bereich. Also wie versucht jemand in sich abzuwehren, dass er diese unangenehmen Symptome erleben muss? Mhm. Und das ist, ich glaube, das ist ganz wichtig, beides im Blick zu halten. Mhm. Wenn jemand unterbewusst die ganzen Themen, Selbstzweifel, Beziehungsprobleme, Schwierigkeit mit nahen Beziehungen und so weiter und so fort mitbringt und es eben sehr unbewusst ist, dann können wir eher zu den kompensatorischen Tendenzen kommen, ja, und schauen, wie kompensiert jemand das, der sich sehr unbewusst darüber ist. Mhm. Wir müssen immer schauen, wo steht jemand. Das ist uns natürlich nicht immer klar als Gegenüber, aber ich glaube, das ist voneinander zu trennen. Symptomebene, wie äußert es sich, auch unbewusst, und kompensatorische Ebene, um dieses Spannungsfeld in sich abzuwehren, weil es so unaushaltbar ist.
Jetzt hast du gerade gesagt, auch kompensatorisch starke Leistungsorientierung vielleicht, ne, um das so ein bisschen diesen Wert von sich selbst damit auch zu boosten und das zu kompensieren. Ja. Wie kann ich auch, was ja oft gar nicht so, zumindest zum Suchtverhalten so offen immer, also zumindest erlebe ich es nicht so oft, das Thema Arbeitssucht. So im beruflichen Kontext ist das ja schwer zu unterscheiden und wird auch eher noch glorifiziert, wenn jemand sehr viel arbeitet, sehr viel gibt. Und ist das dann eher ein Symptom oder ist das dann eher eine Kompensation? Wahrscheinlich eine Mischung.
Ja. Also unsere Kompensationen sind ja oft auch die Symptome, aber in dem Fall eben kein Symptom, was unter die Diagnosestellung fällt. Ja, okay. Ja, also es gibt Symptome, die sind für die Diagnosestellung notwendig. Und dann gibt es Kompensationsmechanismen, die wir alle irgendwie anwenden, die im Kern funktional sind, aber bei einer gewissen Dosis eben auch dysfunktional werden. Das ist ein riesengesellschaftliches Thema, finde ich extrem unterschätzt. Ja. Also es wird sehr, sehr stark verstärkt, positiv verstärkt, obwohl es extrem stark krank macht in einer Überdosis. Und ja, das also ist ganz klar ab einer gewissen Dosis als kompensatorische Methode zu sehen und somit aber auch als Symptom. Nicht für eine Diagnose notwendig, ja, außer für das Burnout-Syndrom, da wäre das dann schon ein Bereich, wo das eine Rolle spielt. Aber das geht auch an vielen Stellen einfach extrem unter, das zu reflektieren. Also was wir sagen können, ist, in einer extrem stressigen oder belastenden Situation spalten wir uns innerlich so ein bisschen auf. Das ist nicht gleich pathologisch, aber wir entwickeln so einen starken Schutzmodus, dass wir diese unaushaltbaren Emotionen nicht spüren müssen. Ja, das heißt, das ganze emotionale Material wird irgendwo hingeschoben aus einem Schutzbedürfnis und wir entwickeln auch vielleicht eine Alltagsidentität, eine Maske, das ist das, was mir häufig begegnet, die das alles super bewältigt und hinkriegt, aber die eigentlich nicht gesund ist. Das heißt, ja, dieses übermäßige Arbeiten, das ist ein Riesenproblem, weil es sehr stark positiv verstärkt wird, von uns auch sehr stark positiv verstärkt wird. Wir fühlen uns wirksam, wir fühlen uns toll, spüren da immer die direkten Effekte. Aber das ganze Emotionale in uns wird geparkt und äußert sich dann auf Dauer, wenn es zu lange nicht beachtet wird, vielleicht in Form von psychischen oder körperlichen Symptomen. Es ist eine massive Gefahr, also wirklich, wirklich unterschätzt auch. Ich finde das einen extrem wichtigen Punkt. Ja, diese Aufspaltung in Emotionalität, die nicht gefühlt wird, und Funktionalität, die bestärkt wird, aber eigentlich extrem pathologisch wird.
Was für ein Satz. Emotionalität, die nicht gespürt wird und Funktionalität, die bestärkt wird. Wow. Ja. Also ich habe irgendwo mal gehört, dass das Wort Workaholics deswegen auch ein Stück weit aus dem Sprachgebrauch gegangen ist, weil wir so eigentlich viele von oder viele einfach diese Suchttendenz haben. Und das muss ja nicht immer gleich heißen, dass da irgendwie traumatische Erfahrungen vorher sind. Aber so dieses andere vielleicht kompensatorische Dinge, die man da versucht zu regulieren, ja.
Total. Und das ist ja auch etwas, was sich nicht auf Traumafolgestörungen begrenzt. Also ich habe zwar einen Traumafokus, ja, mir hilft dieser Blick sehr stark mit allen möglichen Anliegen umzugehen, weil er eine bestimmte Haltung und ein bestimmtes Vorgehen beinhaltet. Aber wir kommen ja alle aus zutiefst menschlichen Erfahrungen. Ja. Und ich glaube, die wichtige Orientierung ist die Orientierung der psychischen Grundbedürfnisse. Wie sehr wurden die in unserer Kindheit, in unserem Leben, wie sehr sind die aktuell erfüllt oder nicht erfüllt? Also das lohnt sich wirklich, dahin zu gucken. Das größte Bedürfnis, was wir haben, ist das Bedürfnis nach Bindung, nach sicherer Bindung. Wir haben ein grundsätzliches Streben nach Anerkennung, ja, nach Selbstwertschutz, also dass wir in uns grundsätzlich in Ordnung sind. Wir wollen wissen, was uns erwartet, also eine gewisse Vorhersehbarkeit im Leben haben. Das nennen wir dann so Kontrollbedürfnis, also nicht alles unter Kontrolle zu haben, sondern eine gewisse Vorhersehbarkeit zu erleben. Mhm. Und wir haben ein Bedürfnis nach Lustgewinn oder Unlustvermeidung, wie wir das nennen. Also Gutes erleben zu wollen und Schlechtes fernhalten zu wollen. Und diese Grundbedürfnisse sind eine extrem starke Orientierung im psychotherapeutischen Bereich. Ja, danach richten wir unsere Therapien aus. Wir schauen, wie sehr ist das erfüllt oder nicht erfüllt und welche Kompensationsstrategien hat jemand ausgeprägt, wenn ein oder mehrere diese Grundbedürfnisse nicht erfüllt ist oder erfüllt war.
Ja, da fällt mir auch gerade jetzt ein, dass so das Thema Anerkennung ja auch ein bisschen manchmal negativ besetzt ist. So, wenn man jetzt strebt die schon wieder nach Anerkennung, jetzt muss er sich schon wieder in den Mittelpunkt stellen. Ja, dass wir dadurch vielleicht manchmal auch uns schlecht fühlen, auch Anerkennung anzunehmen oder überhaupt zu fordern an manchen Stellen, wo es vielleicht gerechtfertigt wäre. Ist das auch was, was du erlebst?
Total, ja. Also ich glaube, es ist eine ganz wichtige Übung, da auch zu lernen, sich zu sich zu stellen. Und es geht ja weder um Selbstüberhöhung, noch um sich komplett niedermachen, ja. Es geht um einen gesunden Zugang zu einem, ja, Grundbedürfnis, was wir haben. Ja, wir wollen uns alle anerkannt und gesehen fühlen. Und ich finde an der Stelle auch echt nochmal wichtig zu erwähnen, das, was wir gesellschaftlich als das Problem sehen, ja, die psychische Störung, das, was uns symptomatisch aufgezeigt wird, also die Depression, die Angststörung, die PTBS, die ist aus meiner Sicht nicht das Problem. Es ist eine Bewältigungsstrategie, eine Anpassungsreaktion auf ein primäres Problem. Und das primäre Problem ist, wie gesagt, das zu wenig oder das zu viel auf Grundbedürfnisebene. Zu viel Workload, ja, zu viel Stress, zu wenig Anerkennung, zu wenig Wertschätzung, zu wenig Sicherheit. Das spielt ineinander, das spielt zusammen und psychische Störungen sind extrem geniale Anpassungsreaktionen darauf. In sich ursprünglich funktional, auf die Dauer dann sehr schädlich. Das ist funktional, ja.
Was würdest du grundsätzlich Führungskräften, also vorrangig natürlich weiblichen Führungskräften, empfehlen, wenn sie das Gefühl haben, ich sollte vielleicht mal was checken lassen oder so. Ich merke, dass ich manches vielleicht vermeide oder dass ich manches vielleicht mal aufräumen dürfte, wenn sie jetzt vielleicht so ein bisschen zugehört haben.
Also es ist immer gut, sich in einen Beratungskontext zu geben, ja. Wir wissen, dass die Beziehung zu jemandem eine große Rolle spielt, auch Vertrauen aufzubauen, ja. Also ich würde raten, eine Psychotherapie oder einen Coaching-Kontext aufzusuchen. Vielleicht gibt es ja auch irgendeinen Themenfokus, ja. Also wenn ich unter einer Essstörung leide, dann gibt es da spezielle Stellen, wenn es sich eher nach Trauma-Folgesymptomatik anhört. Kann man das auch nochmal spezifizieren. Aber grundsätzlich, klar, ich denke, es geht um Beratungskontexte. Ja, wir sind im psychotherapeutischen Bereich natürlich da auch so ein bisschen in unserer Bubble, weil wir, ich krieg natürlich schon den Eindruck, die Leute, die zu mir kommen, die sind ja diesen Weg auch gegangen, dann zu mir zu kommen. Bin dann tatsächlich auch immer überrascht, wie wenig das in Unternehmen und der Allgemeinbevölkerung wahrgenommen wird, weil es für uns sehr normalisiert ist. Mhm. Ja, also wir haben ja auch viel Selbsterfahrung gemacht im Rahmen der Ausbildung, uns viel mit uns selbst auseinandergesetzt. Das ist für mich etwas ganz Naheliegendes, das zu tun. Mhm. Ja, also sich in einen therapeutischen Kontext zu begeben und erstmal zu sortieren, sich beraten lassen. Damit geht man noch keinen Vertrag oder Pakt ein, ja. Das ist erstmal ein Orientierungsgespräch.
Ja, gerade vielleicht auch für diese, ich will jetzt gar nicht sagen, ja doch, Small T, die du so wie Susi genannt hast, die ja vielleicht auch unbewusst irgendwo gewesen sind. Vor kurzem auch ein Workshop, da kam dann raus, dass es einige schlechte Erfahrungen, also schon schwierige Erfahrungen mit einer Führungskraft davor gab. Und das wurde dann ja auch mehr oder weniger den nächsten Arbeitskontext geschleppt. Jetzt will ich nicht immer sagen, dass man immer direkt alles nochmal vielleicht auch therapeutisch, vielleicht ja, vielleicht nein, aufarbeiten muss. Aber so dieses Bewusstsein zu haben, dass solche Erfahrungen einfach auch zu diesen sogenannten Small T, so wie du sie genannt hast, gehören und schon je nachdem, wie ich drauf reagiere, natürlich auch in gewisse Verhaltensweisen führen können, die ich gar nicht will und die vielleicht auch meine Beziehung mit zukünftigen Menschen ein Stück weit ja einfach beeinflussen.
Total. Und ja, ich finde es so wichtig zu erwähnen, dass frühere Erfahrungen, die unverarbeitet in uns wabern, heutige Auswirkungen haben können. Also ein Trauma definiert sich auch dadurch, dass es sich in Hier und Jetzt Qualität zeigt, obwohl es den Ursprung in der Vergangenheit haben kann. Das ist das, was ich mit traumatherapeutischem Blick auch meine. ja, dass wir den Ursprung auflösen und sich das in der Gegenwart zeigen kann, symptomatisch. Ja, wir müssen nicht an den Symptomen im Hier und Jetzt rumdoktern, sondern an den Ursprungserfahrungen. Das ist die interessante Arbeit. Das muss auch manchmal kein langer Prozess sein. Also wenn wir das gut zuordnen können, wenn wir diese Emotionskette gut nachverfolgen können, dann gehen wir zum Ursprung und können damit recht viel bewirken.
Ja. Weil ich dann merke, wie ich in manchen Situationen reagiere und dann weiß ich, ah, jetzt kann ich gegensteuern, ne? Das ist dann die Verhaltensregulation oder vielleicht auch ein Stück weit dann.
Genau, wobei gegensteuern nicht nur, ja, es geht in unserem Kontext wirklich auch um das Auflösen. Mhm. Also wir haben ja traumafokussierte Methoden. Es geht schon darum, das neu zu bearbeiten. Mhm. Ja, da gibt es verschiedene Methoden, das neu zu bearbeiten. Und dann kann es sein, dass die Gegenregulation im Hier und Jetzt gar nicht mehr notwendig ist, weil es sich tatsächlich auflöst.
Mhm. Ja. Spannend. Ja. Ich würde gerne mit dir mal so zwei Fallbeispiele kurz mal besprechen oder einfach vielleicht noch mal ein bisschen mit dir durchleuchten, wenn ich dich hier schon gerade habe. Sind auch ähnliche Geschichten, die ich gehört habe in einem beruflichen Kontext. Also ne, eine männliche Führungskraft fasst einer Frau im beruflichen Kontext an die Schulter. Ja, greift ihr vielleicht hier so, sie sitzt am PC oder wo auch immer und er greift ihr an die Schulter. Gar nicht unbedingt böswillig, vielleicht noch gar nicht ne, mit irgendwie mit einer Intention, die man jetzt überinterpretieren darf. Gleichzeitig wendet sich dieses Teammitglied, also diese Frau, wendet sich an die Führungskraft drüber und sagt, sie möchte mit der Führungskraft nicht mehr arbeiten. Also das hattest du ja vorhin schon angesprochen, also diese Überreaktion, also kann ein Signal für Überreaktion in dem Kontext sein, wo mit vielleicht was dahinter stecken könnte, was mit der Situation eigentlich gar nichts zu tun hat.
Ja, also erstmal sehr naheliegend. Ja, also anhand dieser Beschreibung finde ich das erstmal sehr naheliegend. Alles, was eine für die Situation zu starke Reaktion in unserem Empfinden bedeutet, kann ein Hinweis sein, dass es, wie gesagt, mit der Person selbst und ihren eigenen Erfahrungen sehr stark zu tun hat. Genau. Von der Einordnung wäre ich da erstmal ganz dabei. Es ist ja auch eine sehr rigorose Antwort, zu sagen, da möchte ich gar nicht mehr zusammenarbeiten. Ja, also es wird nicht gewählt, in die Kommunikation zu gehen. Es wird nicht gewählt, sich auszudrücken. Ja, also da hätte ich direkt so Hypothesen wie mangelndes Sicherheitsgefühl. Ja, muss nicht, wie gesagt, mit der jetzigen Situation zusammenhängen, sondern vielleicht eine Wiedererinnerung, ein Trigger an etwas, was schon mal erlebt wurde, ist wie gesagt Hypothese. Ich weiß natürlich in dem Kontext jetzt auch nicht, wie ist die Beziehung zwischen diesem Mitarbeiter und der Frau. Also auch dazu reflektieren, welche Beziehungsgestaltung geht dem Miteinander voraus. Ja, gab es da innerhalb der Beziehung schon irritierende Momente auch? Ja, also das braucht immer Kontext sozusagen. Gefragt, also ja, die Anamnese spielt immer eine große Rolle. Ja, wir können ein Verhalten nie anhand des Verhaltens deuten, sondern wir brauchen immer den Kontext, um es einordnen zu können. Ja, grundsätzlich aber natürlich eine starke Grenzsetzung.
Die auf jeden Fall zumindest irgendwie ein paar Fragezeichen lässt und wo je nachdem, wenn ich selbst betroffen vielleicht bin als Führungskraft, weil ich dann die Antwort bekomme, dieses Teammitglied möchte mit mir nicht mehr arbeiten und man weiß gar nicht, warum, was war denn jetzt eigentlich? Dann für sich auch ein Stück weit zur Grenze zu ziehen. Also natürlich ist Selbstkritik an der Stelle immer gut, zu gucken, was könnte ich möglicherweise falsch gemacht haben. Gleichzeitig gibt es einfach Dinge, wo wir einfach nur in der Situation da waren und es eigentlich mit uns persönlich gar nichts zu tun hat.
Absolut. Und ich finde, wie gesagt, die Klärungsorientierung ist eine gute Orientierung. Ja, also zu schauen, wie kann ich meine eigenen Fragezeichen bedienen? Muss ich das? Will ich das? Kann ich es so stehen lassen? Oder gibt es hier auf rein beruflicher Ebene etwas zu klären? Ja, also da mal anzutasten und zu schauen, hey, können wir darüber reden? Möchtest du darüber reden? Das ist, finde ich, ein wichtiges Angebot. Also das nicht zu tun kann auch wirklich schädlich wirken. Ja, also das Beziehungsangebot, mangelndes Beziehungsangebot ist schwierig. Ja, wenn sie das so ausdrückt, das ist natürlich auch die Frage, wie ist mein Verhältnis als nächste Führungskraft auch zu ihr? Ja, besteht da schon Kontakt? Haben wir ein Vertrauensverhältnis? Also auch da wieder sehr kontextabhängig. Aber ich bin ein großer Fan von Kommunikation, in der ja relativ zügig auch klar wird, wie weit geht jemand mit. Mhm. Und die Grenze, die gesetzt wird, die müssen wir respektieren, die können wir betrachten. Wenn weitere Fragezeichen offen bleiben, ja, steht das vielleicht manchmal schon dafür, dass die Person etwas mit sich ausmachen möchte und da etwas mitbringt, was nichts mit dem Kontext zu tun hat.
Mhm. Mhm. Gutes Beispiel, ja. Dankeschön. Mhm. Ich habe noch ein zweites Fallbeispiel, auch selbst aus dem Training vor kurzem nochmal mitgenommen. Also eine weibliche Führungskraft in dem Kontext gibt konstruktives Feedback, also sind positive, aber auch Verbesserungssachen dabei. Und das Teammitglied wird immer verschlossener, verschränkt die Arme, meidet den Blickkontakt, wird immer ruhiger und fühlt sich danach in einer E-Mail kommunizierend unfair behandelt. Jetzt waren wir natürlich alle nicht dabei, ja, deswegen ist es wieder nur so ein bisschen so eine Beschreibung, die man natürlich, wie du sagst, gehört da sicherlich noch mehr ein paar Fragen dazu, aber was sind so deine ersten Hypothesen auch in solchen Kontexten?
Ja, ich würde immer eine Trennung machen zwischen inhaltlicher Klärung und Beziehungskomponente, ja. Inhaltlich ist natürlich die Frage, fühlt sich jemand inhaltlich nicht richtig betrachtet? Ja, wird da etwas gefeedbackt, was nicht mit der eigenen Wahrnehmung übereinstimmt, auch wenn es konstruktiv war? Ja, also konstruktives Feedback kann ja auch, wenn es ungerecht erscheint, passiv-aggressiv wirken. Mhm. Also wir müssen natürlich schon abstimmen, haben wir eine gleiche Wahrnehmung über das, was hier an Geben-Nehmen geflossen ist? Mhm. Rein inhaltliche Ebene. Die zweite Ebene ist natürlich das Interaktionelle. Ja, es schwingt immer auch eine Beziehungsbotschaft mit. Da wäre wieder auch die Frage, das ist aber typisch Psychotherapie, dass wir gucken, wie ist das Verhältnis zwischen den zwei Personen? Was geht dem voraus? Ja, welches Arbeitsverhältnis, welche Dynamik, besteht ein Vertrauensverhältnis? Und die Person selbst betreffend, würde ich sagen, also erste Hypothesen wären vielleicht sehr starkes schamhaftes Ich, ja, kein stark angelegtes Selbstwertgefühl, vielleicht eine gewisse Unfähigkeit, ja, konstruktives Feedback auch einzuarbeiten. Kann aber auch komplett falsch sein, ja, weil, wie gesagt, wir müssen erstmal klären, was ist da die Wahrnehmungsebene und ich glaube, da ist es auch wichtig mit allen Beteiligten ins Gespräch zu gehen. Ja, also was ist der Kontext und gibt es da inhaltlich vielleicht doch Komponenten, die komplett unterschiedlich erlebt werden. Aber wie gesagt, unsere eigene Biografie, unsere eigenen Erfahrungen bezüglich unserer Arbeit, unseres Selbstwerts, ja, die spielen da massiv mit ein. Mhm. Ja. Also ich würde betrachten, Selbstwert und Bindung. Mhm. Ja, also ich hätte Hypothesen im Bereich Selbstwert und im Bereich Bindung und Beziehungsgestaltung. Wie begegnet mir jemand? Ja, es gibt sogenannte Übertragungsmechanismen. Vielleicht erinnere ich die Person an jemanden aus ihrem Leben, ohne davon zu wissen, zum Beispiel. Also Bindung und Selbstwert wären für mich da Orientierungspunkte.
Ja, wichtiger Punkt. Und vielleicht auch nochmal, was mir jetzt in dem Kontext einfällt, immer nochmal zu gucken, wie du sagst, auf was fruchtet das eigentlich? Ja, so diese Beziehung zwischen mir und also zwischen mir als Führungskraft und dem Teammitglied, bin ich sonst, ist dann ein Boden der Wertschätzung, ja, und kann es dann rein theoretisch auch vielleicht Kritikpunkte aushalten oder ist es ein vermeintlich aufgesagtes Feedback, was sonst wenig Nährboden hat, sodass dann natürlich auch so eine Art vielleicht eine Reaktion in eine andere Richtung gehen kann, weil einfach diese Gesamt, was du auch gesagt hast, diese Beziehungsgestaltung gar nicht ausreichend ist.
Ja, und ich finde, da hilft auch wirklich zu gucken, haben wir schon eine gemeinsame Basis der Kommunikation, auf die wir uns einigen können? Also sind wir uns inhaltlich einig über etwas? Ja, auch hier wieder ist Erwartung und Verantwortungsklärung klar definiert. Oder hat mein Gegenüber eine andere Idee davon, was zu erfüllen ist als ich? Und daraus entsteht jetzt ein Feedback, was auf einem Missverständnis beruht. Es ist ja ein hochkomplexes Thema, ja, was so viele Komponenten beinhaltet. Die Vorgeschichte zwischen den Personen, die inhaltliche Ebene, ist das klar kommuniziert oder nicht? Und dann auch mögliche eigene biografische oder persönliche Themen, die damit einspielen. Also wir brauchen immer sehr viel Kontext, um es einzuordnen. Ja, und wir sind auch, ich bin ein starker Kontextliebhaber. Und ich bin sehr für ausführliche Anamnese. Mhm. Ich wäre auch für eine ausführliche Anamnese in Unternehmen. Mhm. Ja, ja, also nicht nur im, im therapeutischen Kontext, sondern in allen Bereichen brauchen wir eine gute Anamnese.
Ja, um es besser alles zu verstehen, ja, und damit auch arbeiten zu können, ne?
Ja,
voll.
Ja.
Wo Menschen arbeiten, sollten wir auch ein bisschen Anamnese betreiben, ohne Frage.
Ja, ja, absolut.
Jetzt, genau, wir sind so, wie kann ich denn, ich meine, wie kann ich als Führungskraft, also Teamkultur ist immer so ein Schlagwort, wo ich natürlich idealerweise immer wieder dran arbeite. Wie kann ich es schaffen, auch Stichwort psychologische Sicherheit, dass ich ein Trauma bewusst, ohne jetzt konkret ja den Raum zu öffnen, du kannst mit all deinen Belastungen oder was auch immer zu mir kommen, aber so das Gefühl zu geben, ich meine es gut mit dir und kann das in meinem Alltag auch immer wieder nicht unterschwellig, aber wie kann ich das gut gestalten, vielleicht so ein bisschen so ein traumabewusstes Umfeld, ohne jetzt in eine als Führungspersönlichkeit jetzt sich als Psychotherapeutin zu positionieren, sondern einfach, dass wir uns sicher fühlen.
Also ich bin da Fan von einer Haltung erstmal in erster Linie. Mhm. Also erstmal zu prüfen, welche Haltung habe ich zum Thema Trauma, welche Ängste und welche Expertise aber auch. Ja, also muss das überhaupt mein Bereich sein im Bereich der Expertise oder kann ich da an manchen Stellen auch nochmal delegieren? Also sich Leute hinzuholen, die vielleicht einen offenen Raum schaffen, ja, die Vertrauenspersonen sein können, dass es nicht zu so einer Rollendiffusion kommt. Bin ich jetzt irgendwie ja Trauma gegenüber oder bin ich Führungskraft? Ja, also ich glaube, eine gute Führungskraft hat nur die Aufgabe, an der richtigen Stelle auch zu delegieren, während sie selbst eine gute Wertehaltung bewahren kann. Mhm. Also alles, wovor wir selbst Angst haben, umgehen wir ja in der Regel. Das heißt, ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir diese aus der Angst doch wieder eine eher natürliche Begegnung mit dem Thema machen, ja, und auch neugierig bleiben und ja, durch unsere Offenheit, so wie du es eigentlich gerade formuliert hast, durch die Offenheit, die du dann auch mitbringst, durch die Motivation, all das auch die Mitarbeiter spüren lässt. Also über ein empathisches Miteinander, über die Art, wie reden wir, wenn wir miteinander reden. Und das kann auch ein komplett anderer Kontext sein. Mhm. Ja, Vertrauen wird dadurch geschaffen, dass wir in vielen Momenten, die unabhängig voneinander laufen, ja, Sicherheit erleben im Kontakt auch. Mhm. Das heißt, einerseits würde ich sagen, genau, Wertehaltung klar machen und irgendwie so in jedes Setting mitbringen, Expertise abklären, schauen, was möchte ich delegieren oder wo möchte ich da vielleicht auch nochmal einen Experten und Schulungen und Möglichkeiten schaffen, dass sich Menschen offen mitteilen können, die vielleicht aber jetzt nicht auf die Führungskraft zugehen wollen, um das zu tun. Und ich glaube, das ist ein guter Mix, ja, da für sich Klarheit zu schaffen. Was kann ich da geben? Was möchte ich geben? Wo brauche ich aber auch noch mal jemand von außen? Und die Haltung zu reflektieren, die eigenen Ängste in Bezug auf das Thema aber auch zu reflektieren. Das wären mal so erste Gedanken dazu, ja.
Ja, ja, guter Punkt. Also auch gerade im, ne, Delegieren ist sowieso ja unsere Aufgabe. Ja, gerade im Führungsalltag immer wieder zu gucken, wem kann ich was geben? Und das natürlich auch auf, ne, auch im Kontext, wer kann mir Hilfe geben, wo ich einfach sage, das ist nicht mehr meine Aufgabe, das geht zu weit, weil das kann ich auch fachlich gar nicht leisten. Und bevor ich meide, eher zu gucken, wo kann ich eben dann mir Support an die Seite holen und sich das immer wieder bewusst machen, wir müssen nicht alles alleine hinkriegen, sondern wir können einfach gucken, was passt jetzt situativ und wo ist auch meine Grenze erreicht, als Führungskraft, ja, also das finde ich nochmal ein ganz wichtiges Statement auch. Vielen Dank. Ich habe drei letzte Fragen an dich, Tara. Mhm. Zum einen, und die sind eher persönlicher, und zwar, was ist dein Lieblingsort zum Arbeiten, der vielleicht mal außerhalb deiner eigenen Praxis ist?
Oh, außerhalb der Praxis. Also mein eigentlicher Lieblingsort ist tatsächlich in meiner Praxis. Ja. Das ist spannend. Außerhalb der Praxis finde ich, also die Assoziation Strand, Urlaub in einer Form von Homeoffice irgendwie sehr schön.
Oh ja. Ja.
Wo man also so ein Urlaubskontext, in dem man sich die Zeit selbst einteilt und so ein bisschen im Homeoffice oder im gemieteten Apartment da irgendwo so ein bisschen was tun kann. Ja, habe ich direkt so ein Bild vor Augen.
Ja, ich auch direkt. Ja. Hast du mich angeredet? Dein Buch, was du als letztes gelesen hast.
Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war ein Geschenk. Das heißt Die Farbe von Glück. Mhm. Ist ein Roman von, ich glaube, sie heißt Anna-Maria Bagus. Mhm. Ich glaube, sie ist auch Psychotherapeutin, lebt in der Schweiz. Ein ganz schönes Buch, kann ich empfehlen. Liest sich sehr leicht und macht so sehr spannende psychologische Themen auch auf, wie sich Wege trennen und wieder kreuzen und eine Geschichte über das Ankommen ist, glaube ich, der Untertitel. Ganz schön.
Vielleicht ein Tipp für den nächsten Urlaub, oder? Ja. Vielleicht auch überhaupt. Ja, kann man, glaube ich, auch im Alltag ganz gut vielleicht einbetten. Ja, ja, cool. Ja, Dankeschön. Ja, ja. Und eine Sache, die dich sofort entspannt.
Habe ich sofort zwei Assoziationen. Also ich bin super gerne im Schwimmbad, Whirlpool, Sauna. Mhm. Mache ich auch recht oft. Und das Zweite ist aber auch während einer Yogastunde die Berührung der Yogalehrerin, die bestimmte Positionen durch eine ganz sanfte Berührung verstärkt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so Yin-Yoga, genau. Ja, und es gibt fast nichts, was mich so schnell entspannt. Es macht ein ganz starkes Sicherheitsgefühl. Also gerade diese Yin-Yoga-Stunden, in denen dann die Berührung vertieft wird über eine ganz sanfte Berührung der Yogalehrerin, des Yogalehrers.
Ja, da kommt Oxytocin wahrscheinlich raus und tut uns
ja, gut. Ja, total. Das ist ganz interessant, ja.
Voll gut. Liebe Tara, herzlichen Dank, dass du uns in die Welt ein Stück weit hast eintauchen lassen, wie wir vielleicht noch ein bisschen sensibler auch mit unterschiedlichsten Situationen im Führungsalltag umgehen können. Danke, dass du zu Gast warst an dieser Stelle.
Vielen Dank, liebe Christine, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, Tara. Und ich danke euch allen, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass dich diese Folge inspiriert hat, dass du für dich was mitnehmen kannst, entweder persönlich oder für deinen Berufsalltag. Und bitte, bitte gib uns auf jeden Fall eine positive Bewertung. Das hilft, dass der Podcast weiter wächst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.